Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Peter Misch, einem Gesellschafter der Prelux Gesellschaft für Investmentberatung MBH, über das Thema Finanzrenaissance und seriöse Finanzberatung. Herr Misch, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Sie waren schon einmal bei uns zum Interview und heute steigen wir etwas tiefer in die Finanzbranche ein. Und gerade der Beruf der Finanzberater hat in den letzten Jahren ganz schön gelitten und hat einen schlechten Ruf erlangt. Woran liegt das eigentlich? Was haben die falsch gemacht?
Naja, das kann man so nicht pauschalisieren. Also ich gebe erstmal der grundsätzlichen gesellschaftlichen These recht. Also es gibt viel Müll, muss man tatsächlich sagen. Also es ist nicht unbegründet. Aus meiner Sicht liegt es einerseits daran, dass die Menschen allgemein in Deutschland, einfach was die finanzielle Bildung anbelangt, nicht so weit sind, wie der übliche Bildungsstandard in den restlichen Bereichen ist. Und dadurch bedingt wissen sie simpelste Dinge, die den Markt betreffen, einfach nicht. Angefangen bei Vermittlertypen. Was ist ein Vertreter, was ist ein Makler? Wenn ich mit 100 Leuten spreche, wissen das vielleicht 3. So, und dadurch bedingt, dass die meisten Leute in der Branche selbst, und das ist das eigentlich Wahnwitzige und Paradoxe, nicht unbedingt ihren Job gut machen und es halt auch viele Quereinsteiger gibt, hat man halt oftmals Problematiken in dem Bereich und macht schlechte Erfahrungen. Und dadurch bedingt, dass das Paradigma so gerichtet ist, wenden sich die meisten natürlich dann an engeren Dunstkreis, also Familie, Freunde, wo halt das Vertrauen da ist. Der wird mich ja safe gut beraten. Nur ist das Problem halt, dass die Leute gar nicht wissen, dass es oftmals gar nicht im Rahmen des Beraters liegt, ob jetzt eine Beratung wirklich preis-leistungstechnisch optimal ist.
Der Gesetzgeber versucht ja hier auch schon mit verschiedenen Mitteln einzugreifen. Zum Beispiel gibt es höhere Anforderungen an Qualifikationen der einzelnen Berater. Es gibt die Begrenzung von Provisionen bei vielen Produkten und vor allem auch die Pflicht zur Dokumentation von Beratungsprozessen. Das sind jetzt nur so einige Punkte. Würden Sie sagen, das reicht schon aus, um der Branche auch wieder so einen Schwung in eine andere Richtung zu geben?
Naja, es ist ein Anfang. Ich sag mal so, es ist, glaube ich, ein langwieriger Prozess, um dorthin zu kommen, dass wirklich jeder das Recht darauf hat, das Optimum seiner Finanzen rauszuholen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass eine Lizenz, also eine IHK-Prüfung, die man letzten Endes ablegen muss, nichts anderes ist als auswendig lernen. Also jeder Mensch kann sich einen Monat Zeit nehmen, wenn man so möchte, und sich darauf vorbereiten und hat dann halt ein Zertifikat. Leute, die eine Ausbildung in der Bank machen und keine Ahnung von Versicherungen jetzt beispielsweise haben, haben nach dem Abschluss ihrer Ausbildung trotzdem die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Das Problem ist eher da, dass die Deutschen halt die Denkweise haben, okay, wenn jemand ein Zertifikat, wenn jemand eine Ausbildung hat, dann kann er seinen Job. Und das ist mehr oder weniger so das Dilemma, weil es in der Realität leider nicht so ist.
Ja, es gehört noch einiges mehr dazu. Aber im Grunde genommen ist es ja Aufgabe und auch eigentlich sollte es im Interesse der ganzen Finanzbranche liegen, eine gute Beratung zu gewährleisten, ja, weil das zieht ja dann auch wieder positive Kreise mit sich. Was sind denn Ihrer Meinung nach, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es ist, wenn es nicht so gut ist, aber was sind denn wichtige Grundlagen für eine gute Beratung? Wie erkennt man sowas?
Erstmal zur ersten Aussage, sollte es die richtige Formulierung. Es ist nämlich nicht leider, also es ist nicht so. Wenn man sich den Markt anguckt und die verschiedenen Vermittlertypen, dann ist es so, dass der Großteil des Marktes durch Vertreter bekleidet wird, die halt im Ausschließlichkeitssegment sind oder im Mehrfachagentenbereich. Und dadurch bedingt sind sie allein schon durch den Rechtsstatus nicht dazu verpflichtet, im Interesse des Kunden oder Mandanten zu agieren. Das heißt, selbst rein rechtlich ist das schon mal nicht der Fall. Und auch als Makler fällt man quasi unter die Unabhängigkeitsklausel, die aber auch eine Toleranz hat von 10%. Also dass man als Gesellschaft beispielsweise nicht mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital anderer sowie andere nicht an der Gesellschaft halten dürfen. Und wenn man sich in der Branche ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass auch diese Toleranzschwelle, ich sag mal, ausgereizt wird. Und dadurch bedingt wird die Unabhängigkeit schon wieder ja, ein bisschen weniger. Und um auf den zweiten Teil der Frage einzugehen, an sich ist Unabhängigkeit in erster Instanz halt das Wichtige aus meiner Sicht. Also man sollte sich einen unabhängigen Makler im Bereich Versicherung, aber auch im Bereich Investments definitiv zur Brust nehmen. Und Der zweite große Hebel aus meiner Sicht ist es vor allem, die Dinge konzeptionell zu betrachten. Das bedeutet, wenn ich jetzt jemanden habe, der separiert das Thema Versicherung betrachtet, separiert das Thema Investmentfonds über Depotgeschäfte, separiert das Thema Immobilien, Finanzierungen oder auch andere Assetklassen wie Kunst, Gold etc. pp., dann habe ich nicht die Möglichkeit, das Optimum gesamtheitlich rauszuholen. Das Ganze funktioniert eher wie ein Uhrwerk, wo einzelne Zahnräder ineinander greifen. Und wenn ich das Ganze gesamtheitlich betrachte, dann habe ich immense Vorteile. Um ein Beispiel zu nennen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich glaube, kein Mensch hat Lust, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bezahlen. Das ist wichtig und existenziell ist trotzdem jedem mehr oder weniger bewusst. So, wenn ich jetzt aber das als Makler erstmal konzeptionell betrachte und dann das mit steuerlichen Vorteilen, mit Investment kombiniere, kann ich da allein im Durchschnitt 30% für den Kunden an Kosten sparen. Wenn ich das jetzt noch mit einer Krankenversicherung kombiniere, dann kann ich noch einen 500-Euro Bonus im Jahr für eine BU dazu bekommen und Leute, die einen kaufmännischen Beruf machen, kriegen dann übers Jahr gesehen ihre BU fast umsonst. Macht aber fast keiner, weil es halt natürlich einerseits komplexer ist, logischerweise, und dadurch, dass, wie gesagt, viele Quereinsteiger in der Branche sind, die Beratungsprozesse vereinfacht werden, sage ich jetzt mal, um den Profit zu maximieren. Und es steht nicht wirklich eine individuelle Beratung im Vordergrund. Und das sind so die Komponenten, also Unabhängigkeit und konzeptionelle Betrachtung. Und das ist für mich dann oftmals so das Fundament für eine optimale preis-leistungstechnische Beratung.
Okay. Wenn ich jetzt einen Termin bei Ihnen buche und sage, Mann, ich möchte so ein bisschen meine ganze Struktur einmal prüfen lassen, wie gehen Sie vor? Was muss ich eventuell mitbringen oder mit welchen Fragen finden Sie heraus, was so die richtigen Produkte für mich sind?
Das kommt erstmal darauf an, was Sie machen. Sind Sie angestellt? Sind Sie selbstständig? Ist es ein Unternehmen? Also es gibt ja völlig verschiedenste Kategorien in dem Bereich. Trotzdem ist das Prozedere relativ gleich. Also man nimmt in erster Instanz Daten auf und versucht ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht die Ist-Situation aus und wie sieht der Wunschzustand bezüglich der Vermögenswerte und den Investitionen aus. Und dann nimmt man Daten auf, erklärt natürlich extrem viel, sage ich jetzt mal, und versucht sich ein Bild davon zu machen, wie genau wirklich das aussieht. Bei Selbstständigen beispielsweise, wie valide sind die Umsätze? Was ist der Umsatz und was ist der Cashflow? Was kommt wirklich rein, was geht raus? Und da gesamtheitlich quasi ein maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln, braucht man ja einen ausgedehnten ersten Termin, wo man natürlich viele Informationen sammelt. Dann kann man im Nachhinein ein Konzept bauen. Und je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist und noch in andere Assetklassen umschweift wie Immobilien oder Kunstinvestments, braucht man vielleicht auch noch ein paar mehr Termine. Aber in der Regel sind das circa 3.
Ein großes Thema, was immer wieder in den Nachrichten jetzt gerade erscheint, ist natürlich die Inflation, die Inflationsrate. Und viele Menschen sorgen sich logischerweise um ihr Geld. Was soll ich machen? Wie kann ich denn mein hart Erspartes vor dieser Geldentwertung retten?
Naja, relativ simpel, indem man gewinnbringend investiert, sage ich jetzt mal. Und gewinnbringend ist da, glaube ich, das wichtige Adjektiv in dem Satz, weil es gibt einen Trend dazu, dass immer mehr Leute investieren, aber wenn man sich jetzt an die Sachen wendet, die man als Otto-Normalbürger kennt, dann ist es oftmals eine Bank. Dann ist es vielleicht Trade Republic, weil ich es bei der YouTube-Werbung einmal nicht weggeklickt habe. Und ja, die Leute, die vielleicht in meinem Dunstkreis sind. Und dadurch bedingt hat man natürlich oftmals auch wieder limitierte Portfolios. Wenn ich jetzt zu einer Bank gehe, sind die oftmals dazu angehalten, die hauseigenen Produkte zu verkaufen oder haben halt Quoten, die sie erfüllen müssen. Was halt eigentlich ziemlich traurig ist, aber es ist nun mal in der Realität so. Und deswegen geht es um gewinnbringende Investments, sodass ich natürlich eine Rendite habe nach Steuern, die bestmöglich sogar größer als die Inflationsrate ist. Und das kann man natürlich absolut gewährleisten, das kann man schaffen. Aber wenn man sich den Markt anschaut, schaffen es jetzt nicht so viele konstant. Also wir machen das, indem wir Aktien im Aktienfondsbereich quasi über eine Portfolio-Selektionstheorie gehen, also über finanzmathematische Analysen, sodass man einfach ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis hat. In anderen Segmenten wie Kunst beispielsweise ist allein die marktübliche Rendite größer mit einer kaum bis gar keinen Volatilität nach unten. Also es geht definitiv, aber ja, man muss halt die richtigen Leute kennen oder sich halt selber sehr stark mit der Thematik befassen. Und dazu haben die meisten einfach keine Lust.
Dann würde ich sagen, haben wir genug Stoff für ein nächstes Interview, wo wir uns darüber unterhalten, über Anlagemöglichkeiten und gerade der Kunstmarkt ist, denke ich mal, auch sehr spannend. Und dann freue ich mich jetzt schon auf das nächste Interview. Vielen Dank, Herr Mesch.
Ich mich auch. Danke.